Geliebte Freunde, jetzt bin ich zuerst.
Guess who's back? Wir sind zurück.
Zum allerersten Mal war ich der Erste, der sprach.
Ah, echt das erste Mal?
Totales Neuland, ja.
Wow. Sieht gut an?
Ich finde schon, vor allem, weil ich ja jetzt Tür habe, einfach mal drauf loszuschwatzen.
Ah, let's go.
Was interessant ist, wir erfrugten uns eben noch, was wohl Thema des heutigen Podcasts sein wird. Und dann beschlossen wir einfach drauf loszuschwatzen, denn darum geht es ja irgendwie auch.
Und damit herzlich willkommen zu Stabile Aura, meine Freunde.
Genau. Begrüßung und Einleitung, check. Wie geht's deinem Rücken?
Besser. Denn Frank und ich, wir waren auf einem Männertour-Wochenende. Mhm. Also der Adrian, der Stefan, Mara, Frankie und ich. Und es gestaltete sich anders als in manchen Köpfen vielleicht abgezeichnet, denn wenn man so an Tourwochenende von vier Männern denkt, dann haben manche Leute so klischeehafte Bilder. Wir waren gemeinsam beim Friseur, wir waren ein bisschen shoppen, tatsächlich.
Eine Aloe Vera Maske gab's.
Genau, wir waren in der Therme, in der Sauna. Also wenn man uns so hört, es war jetzt nicht das, was andere Menschen im Kopf haben. Wir waren um 9 im Bett, also wenn kein Konzert war. Mitunter gut. Ja, und Frankie und ich waren an gesundheitliche Herausforderungen, wurden wir gestellt, jeder auf seine Art. Und das war spannend, aber haben es gut gemeistert, wie ich finde.
Supi gemeistert. Es heißt ja, ne, man soll mit Krankheit umgehen wie mit ungebetenen Gästen. Die gehen nämlich, wenn sie nicht weiter beachtet werden. So. Danach versuche ich mich immer mal wieder zu richten. Ne, und auch wenn man jetzt denken mag, das ist hart an der Grenze zur Verdrängung, erlebe ich doch ganz oft, im Frieden mit dem zu sein, was ist. Also ne, da nicht gegen zu kämpfen, aber damit auch nicht rumzudiskutieren.
Ja.
Ne, nicht zu sagen, könntest du bitte gehen, sondern einfach still zu bleiben. Was ja echt eine hohe Kunst ist, wenn es schmerzt.
Ja, und da hat Frankie mir gut geholfen, auch mit den Themen, die wir in der letzten und vorletzten Folge schon hatten. Denn wir stiegen ins Auto am Mittwoch vor einer Woche und dann, also wenn ihr das hört, vor zwei Wochen. Und das war spannend für mich, weil ich hatte am Tag zuvor Rückenschmerzen bekommen im unteren Rücken, so etwas wie meine Achillesferse. Und dann spürte ich, es sticht doch sehr wild rein und ich wusste, jetzt habe ich so eine 6-stündige Autofahrt vor mir. Und ja, wenn man so eine Erfahrung schon öfters gemacht hat mit dem Rücken und weiß, wie es ablaufen kann, dann ist man da doch geneigt, da kurz Widerstand zu leisten, weil man sich denkt, ich bin jetzt auf Tour, ich kann jetzt nicht 2-3 Tage Rückenschmerzen haben, denn normal ist das so der Ablauf, dass es ein paar Tage dauert und dann abklingt. Und dann sagte Frankie so schön, ja, bist du denn im Frieden damit? Wenn wir unter dem Aspekt denken, gibt es Frieden oder Krieg und nichts dazwischen, und dann merkte ich, nee, so friedlich hat sich das nicht angefühlt. Ich war da doch ziemlich im Widerstand gegen die Situation. Und das haben wir dann auf der Fahrt echt schön geübt, dass der Schmerz da sein darf, aber meine Reaktion auf diesen Schmerz war eine andere.
Kannst du beschreiben, wie das so für dich war, zu üben mit etwas, was ja sich erstmal als Schmerz zeigt oder ja Schmerz wahrgenommen wird, im Frieden zu sein?
Ja, es fühlt sich erstmal komisch an, weil man es nicht gewohnt ist. Und erstmal sich einzugestehen, dass man da im Widerstand ist, war eine große Erkenntnis für mich. Denn man sagt, ja klar, mir geht es ja trotzdem gut, hurra, aber man sagt es halt so schnell und ist dann trotzdem im Widerstand. Und als ich dann mit dir gemeinsam geübt habe, wir sind extra auf den Rastplatz kurz gefahren und haben tief geatmet und haben das so wirklich tief gespürt, dann ließ ich den Frieden hinein und auf einmal war halt alles viel witziger. Also wirklich, mit witziger meine ich leichter, angenehmer.
Deswegen sprechen wir von witziger Vergebung. Genau. Es liest sich erstmal gar nicht so witzig. Und auch unsere Folge war ja jetzt nicht so witzig, aber es ist eher eine Sache so der inneren Erfahrung.
Yeah.
Zu merken, hey wow, was für ein Gewinn erhoffe ich mir denn jetzt auch noch, indem ich dagegen kämpfe?
Yeah.
Ne? Da brennt eh schon ein Feuer, ne? Und dann kämpfe ich auch noch dagegen.
Und das bringt ja dann gar nichts
mehr. Nee, das ist ja echt absurd.
Ja, das Spannende war, die Rückenschmerzen blieben dann auch. Also wir können euch jetzt nicht von einem Halleluja-Wundermoment erzählen, dass die dann auf einen Schlag weg waren. Die waren schon da, aber der Umgang damit war halt ein gänzlich anderer. Und somit blieb es für mich die ganze Zeit lustig. Und mitunter auch sehr funny, weil vor meinen Konzerten, während der Show und danach, waren sie dann immer weg, weil ich dann einfach so voll in meiner Leuchtkraft war. Interpretation auf spiritueller Ebene bitte in die Kommentare. Und danach kamen sie leider am nächsten Tag dann häufig wieder. Aber es ist natürlich auch, die Hotelbetten sind immer ein bisschen zu weich und so. Man hat dann körperlich natürlich nicht die beste Voraussetzung auf so einer Tour, sich vom Rücken zu erholen, weil man sitzt im Auto und schläft in ungewohnten Matratzen. Aber zugleich war es halt auf der Bühne. Ich habe so einen Act-Out, wo ich einfach so, wo ich Finnis Sprünge nachmache. Dann mache ich so 180s und 360s und das ganze Team hat so
das Gesicht verzogen, schon vorsorgt. Oh Gott, das hat er jetzt nicht wirklich gemacht. Ne? Den ganzen Tag schon beim Auto aussteigen, Gesicht verziehen und jetzt springt er da auf der Bühne rum und wir dachten, beobachteten natürlich ganz genau, wie schaut er jetzt? Aber du hast es gut gemacht.
Ja, yes, ich hatte keine Schmerzen, also fast keine. Und vor allem halt auch, wenn ich bei den Songs, die halt abgehen, da tanze ich ja auch wie verrückt selbst auf der Bühne und springe mit den Menschen. Und es war herrlich. Es hat großen, großen Spaß gemacht. Ja, und dann waren wir im Hotel und dann hattest du die Idee, dich zu rasieren. Und dann zeigte sich bei dir noch ein kleines Thema.
Wow. Also meine Haut war so komplett am Leuchten. Ich nenne es jetzt Leuchten, aber es war doch einfach ein Ausschlag über mein ganzes Gesicht. Ne? Und es sah auch wirklich aus wie eine Verbrennung. Und ich habe mich ja schon recht lange nicht mehr glatt rasiert. So, ne? Ich merke immer nur, wenn ich Bart trage, dann juckt es irgendwie und es fühlt sich immer ein bisschen wund im Gesicht an. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber die Rasur, die dann sehr lange gedauert hat, das war so geil. Patrick drückte mir kurz seinen Nassrasierer in die Hand. Und mein Bart war so 3 Zentimeter vielleicht lang, ne? Dafür sind Nassrasierer nicht gemacht. Ich raspelte so 45 Minuten dann an meinem Gesicht rum.
Der wurde dann auch weggeworfen danach, wohl der Rasierer.
Genau, ja. Genau, abgestumpft. Aber es ist jetzt sehr gut und ich werde jetzt eine glatt rasierte Zeit wohl einlegen.
Ja, und jetzt ist schon gut verheilt auch.
Ja, voll gut. Und dass ein Gesicht sich einfach schön anfühlen kann, das wusste ich ja vorher auch einfach nicht zu schätzen. Witzig, genau wie ein Rücken, der nicht schmerzt, den weiß man ja auch selten zu schätzen. Ne?
Ja, ich habe so oft jetzt gesagt, wenn mein Rücken das durch hat, dann werde ich so froh über jeden Schritt sein ohne Schmerz, weil das ist schon was Besonderes, wenn man es ein paar Tage nicht erfahren hat.
Mhm. Ja. Für mich illustriert das auch einfach ganz schön. Ich glaube, echtes spirituelles Üben hat ja was mit Annehmen, was ist zu tun. Ne? So generell so unsere Ideen von Heilung, was kann ich tun, damit es heilt, die sind immer darauf gerichtet, was zu verändern. Aber wenn wir mal jetzt mal kurz Real Talk, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, wir können ja nicht alles kontrollieren, was in der Welt vor sich geht, was uns passiert, was der Körper tut. Es gibt Menschen, die sind mit Einschränkungen geboren worden und da müssen ihr ganzes Leben damit leben. Und die sind ja genauso spirituell wie wir jetzt. Ja. Ich merke ganz schnell, sobald ich denke, Heilung hat was mit, oder körperliche Heilung hat was mit spiritueller Entwicklung zu tun, dann bin ich natürlich auch im Judgment gegenüber allen, die krank sind. Weil ich denke, ja, atme da noch mal rein, löst da mal noch ein bisschen auf.
Erzähl es mal meinem Papa. Mein Papa hat jahrelang, als er Krebs bekommen hat, nach der Ursache im Geist gesucht, hat sie nicht gefunden und war damit im allergrößten Kampf, den man sich nur vorstellen kann, weil er ja auch Heilpraktiker war. Und also das ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz hart für Menschen. Und deswegen gebe ich dir da voll und ganz recht.
Es hat was mit Annehmen zu tun. Ne?
Genau.
Annehmen, was ist. Und was ist das für eine Meisterschaft, zu sagen, ey, da ist echt eine Einschränkung, aber es gelingt mir tatsächlich, sie als nicht als solche wahrzunehmen.
Genau. Und ich konnte teilweise nicht gerade laufen, weißt du, noch, als wir den Kaffee geholt haben. Und wir haben uns drüber kaputt gelacht. Und auf einmal war es echt funny, nicht gerade laufen zu können. Aber man könnte das ja auch zum Drama des Tages erklären. Das ist ja auch eine Option.
Und das war ein interessantes Üben. Ne? Ich habe natürlich auch nicht innegehalten, da immer mal wieder so einen Witz reinzuballern und so. Und mich teilweise wie ein Arsch gefühlt. Aber teilweise kamen dadurch auch so witzige Momente des gemeinsamen Lachens und so. Yeah. Was natürlich schon die Erinnerung, dass es alles nicht so wirklich und schlimm, wie wir gerade eben noch dachten, irgendwie einzieht. Yeah. Und da ein bisschen mit in Übung zu sein, ist cool.
Das fand ich auch, ja.
Hey, witziger Funfact. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber wie wir den Männertrip jetzt nicht besonders männlich verbracht haben, im klassischen Sinne, fand ich unsere Kommunikation doch ein bisschen, wie sagen wir, handfester.
Ja, da hat sich irgendwie eine Dynamik aufgebaut, die vorher nicht absehbar war. Und mitunter sehr lustig. Also das Ding ist, wir hatten halt sehr viele tiefgehende Gespräche, aber auch sehr, ja, vulgär ist das falsche Wort, aber ja doch sehr oberflächlich.
Ja, schon auch ein bisschen vulgär. Ja,
etwas sehr frech.
So ja, genau. Und ich wunderte mich dann sehr, weil es passiert gar nicht oft, dass ich in reinen Männerrunden so unterwegs bin.
Ja,
eigentlich fast
auch.
Nie.
Ja, ich auch nie. Ja.
Gell? Wir haben ja immer die Anja im Auto oder die Nina oder die Selina. Und ich bin ja auch in Seminaren oder wenn ich wo eingeladen bin, bin ich nie nur in Männerrunden. Und das war das war irgendwie merkwürdig. Mhm. Die Dynamik entwickelte sich so von ganz alleine, und ich will jetzt die ganzen Worte alle nicht wiederholen, weil wir sonst gesperrt werden vom Algorithmus. Aber es war natürlich viel Humor dabei, aber ich dachte auch, holla, das Gespräch wäre jetzt wohl anders verlaufen, wenn die Anja mit dem Auto säße.
Wobei es ist auch manchmal sehr lustig, vielleicht, wenn sie dabei ist, aber es war dann durchaus intensiv manchmal.
Keine Ahnung, was das mal wieder war.
Aber zum Thema des Annehmens und zum Thema des Veränderns ist mir auch aufgefallen, das stand dann im ganzen Wochenende so ein bisschen in dem Zeichen der Annahme und Veränderung. Also wir hatten eine Autopanne, und das war total spannend, weil die war in dem bestmöglichen Zeitraum, den man sich nur vorstellen kann. Wir hatten am Tag des Konzertes in Dresden zwischen 11 und 13 Uhr Zeit. Da wollte ich eigentlich eine kleine Stadtführung durch Dresden mit den Jungs machen, weil Adrian und Stefan Dresden noch nicht kannten. Und genau um 11 Uhr ist Stefans Auto kaputt gegangen. Und musste dann wirklich so richtig mit ADAC und Werkstatt und allem drum und dran. Und dann stellte sich heraus, da ist irgendwie der Keilriemen gerissen, und dann stellte sich heraus, als es bei der Werkstatt war, auch die Bremsen sind total kaputt. Und das hätte er sonst gar nicht gemerkt, weil er hat das Auto gebraucht gekauft. Dann musste er noch 2 Tage in Dresden bleiben, hat dann aber auch noch ein Konzert organisiert im Vorfeld. Also da hat er dann so im Vorfeld schon dafür gesorgt, dass er beschäftigt ist, wenn man so möchte. Und dann, als wir schon abgereist sind aus Dresden, also wir, die Hauptcrew, wir hatten 2 Autos, haben wir festgestellt, dass mein Mikrofonkoffer in der Location vergessen wurde.
Echt ein teures Ding, ne? Ja. So das teuerste Ding in unserem Equipment eigentlich.
Da sind alle meine Mikrofone drin und auch meine ganze Technik, In-Ears und so, das sind wirklich teure Dinge. Und der stand dann in der Location, und ich brauche den jetzt auch, weil ich nach Mallorca fliege für den nächsten Auftritt. Und der Stefan war halt durch diese Fügung einfach noch in Dresden und konnte da vorbeifahren, den abholen auf entspannt und bringt den jetzt vorbei, fährt hier eh vorbei, wir sehen ihn nochmal. Alles ganz, ganz wunderbar. Und auch da, worauf ich raus will, wir nahmen diese Situation der Autopanne ja nur lustig an. Man hätte da sehr auch ein richtiges Drama draus machen können. Autopanne auf Tour ist ja schon, also wir haben ja einen Zeitplan und so, auch wenn es nicht so scheint, aber wir haben den. Und wir haben es gab in dieser ganzen Ablaufzeit dieser Panne, wir wussten ja gar nicht, wie schnell kann man so ein Auto reparieren, wird es abgeschleppt, was passiert. Und wir haben einfach die ganze Zeit Spaß gehabt.
Ja, ja, ja. Und wie sich dann auch herausstellte, das ist ja alles so ineinander gefügt. Das ist ja wirklich, als wüsste das Universum, als hätte es gewusst, dass wir diesen Mikrofonkoffer vergessen.
Ja.
Das hat dafür gesorgt, dass Stefan dann extra noch länger bleibt, bis uns das aufgefallen ist, um den dann auch noch einzusammeln. Und das hat mich wieder echt auf diese Frage gebracht, sag mal, ist dieses Game hier eigentlich schon gelaufen? Ne? Weil wirklich, das scheint so, als würde ja jemand hier alle Fäden, die hier irgendwie rumbaumeln, längst sehen und hätte sie längst verwoben.
Alles,
ne? Und wir erleben das einfach so mit. Und wenn es uns gelingt zu staunen, ne, wie das alles bereits passiert ist, ich finde das genial.
Unfassbar, ja.
Ich bin heute Morgen ein bisschen spaziert und habe ich mich so gedacht, gehe ich diesen Schritt jetzt, weil ich das will? Oder werde ich gewissermaßen gegangen, weil es schon passiert ist? Und dann habe ich mir so überlegt, und das ist echt witzig, wenn du dich da mal reinfühlen willst beim nächsten Spaziergang, wie wäre das denn, dich jetzt einfach gerade geschehen zu lassen? So diesen Gedanken rauszunehmen von, ich bin derjenige, der läuft, sondern einfach zu merken, das ist halt bereits passiert.
Ne, es läuft Schrift. Mich.
Ich betrachte das Ganze genau und es läuft mich. Genau wie es mich ja auch atmet.
Ja, ja. Da merken wir es ja total. Aha. Klar.
Das Herz schlägt, es atmet, es schwitzt, es pumpt Blut durch die Adern, alles Mögliche.
Aber was machst du jetzt mit den Menschen, die den ganzen Tag nur rumhängen und kiffen und nichts tun?
Das ist halt so interessant, ne, weil es gibt da ja eigentlich nur ein Entweder-Oder. Mhm. Entweder es ist bereits alles passiert oder es ist alles freier Wille.
Mhm.
Ne? Und
ich glaube das nicht.
Ich kriege das beides aber nicht so richtig vereint.
Ich glaube nicht, dass es ein Entweder-Oder ist. Ich glaube, dass es eher ein Sowohl-als-auch ist.
Ein Sowohl-als-auch. Das heißt, obwohl bereits alles passiert ist, können wir das Passierte mit unseren Entscheidungen beeinflussen.
Ich glaube, dass bestimmte Dinge vorangelegt sind. Mhm. Und dass wir entscheiden, wann wir diese Wege gehen und wann nicht. Ob du das jetzt inkarnationsübergreifend betrachten möchtest oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber das ist so mein Gefühl. Ich wäre durchaus in der Lage gewesen, als ich mit 20 gekifft habe, aufzugeben mit meiner Musikkarriere und mich als Opfer der Welt zu sehen und mich die ganze Zeit in diesem Betäubungskreislauf wiederzufinden und würde in einem Paralleluniversum immer noch im Deichmann stehen und wäre todunglücklich. Und würde mich vielleicht dann mit Ende 50 dafür entscheiden, meine Berufung zu leben oder ein Leben später. Von meinem Gefühl her könnte beides sein. Ich weiß es natürlich nicht. Es ist wie bei der Inkarnationstheorie. So. Mhm. All das können wir natürlich nur erahnen.
Aber ich will es nochmal gerade aufgreifen. Einfach, weil es ist ja eine schöne Idee, dass gewissermaßen viele Zukünfte nebeneinander liegen, die gewissermaßen alle bereits passiert sind, ja. Für die es gewissermaßen alle ein Drehbuch gibt.
Genau.
Und es an uns liegt, welche dieser Zukünfte wir wählen.
Genau.
Oder sehen. Oder könnte man natürlich sehen. Das finde ich auch ein ganz spannendes Ding, wenn wir in diesen Moment gehen und sagen, wir stehen jetzt vor einer ganzen Reihe an Türen.
Ja, genau. Ich bin nämlich ein großer Fan der Selbstverantwortung. Mhm. Und der Schöpferkraft in dem Sinne, als dass sie durch uns geschieht in Kombination mit der Selbstverantwortung. Und ich glaube nämlich, dass wenn wir uns nur darauf fokussieren würden, dass alles bereits geschrieben steht, könnten Menschen, ein Haufen Menschen sagen, ja gut, dann hol mal ein Bier.
Wär's das, was du tun würdest?
Ich bestimmt nicht.
Ja, sag ich ja.
Ja, also aber ich bin ja ein anderer Mensch. Also ich habe mich ja von Anfang an entschieden, Ende 20, oder was heißt von Anfang an, ich habe mich nach einem gewissen Ausprobieren der Umwege dafür entschieden, dass es mich mehr erfüllt, meiner Berufung zu folgen und das aber auch mit einer Form von Disziplin und Hingabe, die mitunter seinesgleichen sucht, ihresgleichen sucht. Viele Menschen fragen mich, wie schaffst du das alles? Und ich schaffe das, weil ich mich einfach darauf trainiert habe. Ich habe 3 Podcasts gleichzeitig, ich organisiere diese ganze Tour. Der Stefan hat letztens gefragt, wie managst du das eigentlich mit Patreon alles? Schreibst du dir das auf? Hast du das in deinem Kopf? Ja, das ist alles in meinem Geist. Ich weiß, wann ich was tun muss. Mhm. Aber jemand, der das jetzt nicht gewohnt wäre, wie ich selbst eben auch vor 20 Jahren, würde nach einer Woche einen Burnout kriegen.
Ja.
Und ich glaube eben, dass das, was ich tue, schon damit zu tun hat, dass ich mich frühzeitig entschieden habe, Dinge, die verführerisch scheinen, zum Beispiel nur zu chillen, einfach abzulegen, um der Berufung Leben einzuhauchen.
Hm. Das kann man so sehen. Ich habe allerdings ja auch dein Human Design angeguckt. Und das, was du lebst, das entspricht ziemlich genau dem, was da steht. Mhm. Ganz, ganz interessant. Und ich habe mittlerweile das Human Design von bestimmt 100 Leuten angeguckt. Ich weiß nicht, ich mache das nicht professionell, aber es interessiert mich. Und es gibt unglaublich viele komplett unterschiedliche Anlagen, von ne, was man gewissermaßen charakterlich mitbringt, in dieser Welt. Und tatsächlich gehört es für viele Leute viel, viel mehr dazu, sich mit Schwierigkeiten oder Konflikten auseinanderzusetzen, als das jetzt in deinem Profil geschrieben ist. Und ich habe da so eine Theorie. Also es ist auch nur eine Theorie, ich weiß ja auch nicht. Ne? Aber ich glaube, jeder Mensch hat natürlich Bock drauf, eine Heldengeschichte von sich selbst zu erzählen. Mhm. Was ist das Charakteristikum einer Heldengeschichte? Jeder, der ein Buch schreibt, weiß das. Der Held, der muss leiden. Gewissermaßen. Ja, er braucht einen elementaren Konflikt, wo man ein bisschen mitleiden kann, auf das man sich wünscht, dass es echt, echt gut für ihn wird. Das ist so ein menschlicher Mechanismus irgendwie. Ne? Je mehr du jemanden nachvollziehbar leiden siehst, desto mehr wünschst du dir im ganzen Herzen, dass er seinen Weg macht und interessierst dich für jeden seiner Schritte.
Das Walt Disney Filmprinzip.
Genau.
Dazu erzähle ich gleich noch was.
Supi. Das kann ja sein, dass wir uns gewissermaßen einfach ein Drehbuch schreiben lassen, bevor wir so ein Leben beginnen. Und das ist dann ideal designt, um dann eine Heldengeschichte draus zu machen. Wir wollen uns als Held erleben irgendwie. Und das heißt, obwohl wir dann glauben, hey, wow, ich habe mich aus diesen Schwierigkeiten rausgearbeitet, ist das Ding vielleicht trotzdem schon geschrieben. Und genau der Punkt und die Kernerkenntnis. Und während ich das Buch lese, denke ich oder rede mir selber ein, ich entscheide das gerade. Aber vielleicht entscheide ich hier gar nichts. Vielleicht ist es einfach nur der Wunsch der Seele, mir eine Heldengeschichte zu erzählen. Und
jetzt erzählt sich das aus deiner Position natürlich sehr leicht, weil du ja das Gefühl hast, ein erfolgreiches Leben zu führen. Aber das Gefühl haben ja nicht alle Menschen.
Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht gehört zur Heldengeschichte mancher Leute auch eine Selbstbestrafungsgeschichte.
Okay.
Zum Beispiel.
Also, dass es gar kein Happy End gibt, weil das erleben ja auch viele Menschen.
Ja, klar. Und ich meine, so viele Kulturen legen einen solchen Wert darauf, sich auf den Tod vorzubereiten zum Beispiel. Weil, wenn du mit einem Schuldgefühl in den Tod gehst, in dein nächstes Leben gehst, hast du vermutlich diesen Wunsch der Sühne, etwas wieder gut zu machen. Mhm. Im nächsten Leben, in dem du wieder geboren bist, und vielleicht kennt das der ein oder andere Zuhörer, dass du Freunde hast oder auch Impulse in dir selbst beobachtest, wo du merkst, wow, das scheint mir wirklich fast so, als würde sich dieser jemand bewusst bestrafen die ganze Zeit. Mhm. Mehr oder minder sich immer Situationen suchen, die möglichst herausfordernd sind. Immer wieder Partner suchen, wo man denkt so, hä, warum tust du dir das an gerade?
Genau, das meine ich. Oder Mangel folgt auf Mangel, Menschen, die sich einfach nie in der Fülle befinden und die ihr Leben nicht als Heldengeschichte wahrnehmen, sondern als einen einzigen Struggle.
Mhm. Hm. Und wenn man das ein bisschen größer denkt und sagt, ne, die Heldengeschichte beginnt vielleicht nicht mit Frank, sondern mit was weiß ich was. Die Seele ist ja schon recht alt.
Hm.
Wenn man das mal durchrechnet, dann vielleicht auch mit dem, der das, was er glaubt, getan zu haben, wieder versucht, gut zu machen.
Hm.
Ne, weil auch das gehört zu einer Heldengeschichte. Ein Weg der Sühne und der Wiederreinwaschung gefühlt. Also so, wie das Ego das verkauft jedenfalls.
Thema Walt Disney.
Ja.
Ich finde, diese ganzen Actionfilme oder diese ganzen Fantasyfilme oder eigentlich kannst du sie auf jeden Spielfilm anwenden, diese Drehbuchkonzepte, mit denen ich auch betraut bin, weil ich habe ja auch teilweise bei einem Kinofilm mitgewirkt, also nicht nur teilweise, sondern recht aktiv bei Soul Tribe. Bei diesen ganzen Geschichten läuft es ja immer aufs Gleiche raus. Also dieser Ablauf, den du gerade beschrieben hast, der ist ja bei jedem Walt Disney Film erkennbar.
Mhm.
Und ich finde diesen Ablauf unfassbar langweilig, weil er so vorhersehbar ist. Ich weiß also schon, wenn ich einen Kinderfilm von Walt Disney anschaue oder eben irgendeinen Spielfilm, es sei denn, er ist wirklich sehr genial konzipiert, aber es sind die wenigsten, dann beginnt er ja immer gleich, die Protagonisten werden eingeführt, dann begegnen sie sich, dann wird es schön leicht, dann wird es schön bunt und dann ist auf einmal Drama, dann wird entzweit, dann ist Krieg, dann ist Krise, dann ist einfach alles kurz vorm Untergang und dann steht der Held auf, die Freundschaft blüht wieder auf und dann ist das Happy End. Und ich finde immer, wenn ich diese Filme sehe und dieses Konzept erkenne, dass jegliche Raffinesse rausgenommen wird. Und da ich eben selbst bei einem Film mitgewirkt habe, habe ich darüber auch lange diskutiert mit Filmemachern und sagte immer, ich glaube nicht, dass es nötig ist, einen Film so aufzubauen. Und ich habe damit unter sehr wild gegen Wände diskutiert. Weil mir natürlich jeder, der mit Filmemacherei, sagt man das, betraut ist, zu mir sagt, doch, man muss diese Heldengeschichte aufbauen, genauso wie eben beschrieben. Und mein Gegenpol war natürlich immer, ist es wirklich wahr? Ist es denn nicht möglich, einen Film zu machen, bei dem der Mensch nicht leidet, bei dem es kein Drama und kein Krieg gibt, wo du einfach von Anfang an in einem Gefühl der Freude, des Jubels, der Liebe und der mitfühlenden Begeisterung bist und dann vor Freude weinst, und zwar mehrfach, während des ganzen Films, ohne Leid, ohne Schmerz, einfach weil die Liebe doch keinen Gegenpol braucht, um zu leuchten.
Aber hast du schon mal ein einziges Buch gelesen, was dich gepackt hat, was genau so war?
Ich glaube, man muss unter Beweis stellen, dass es geht. Ich bin ja Pionier in dem, was ich tue. Und ich glaube, es hat einfach noch nie jemand gemacht, weil keiner glaubt, dass es geht.
Deine Konzerte sind ja tatsächlich sehr, sehr in die Richtung. Ne?
Ja.
Du erzählst ja auch von deinen Struggles, aber es ist nie leidend irgendwie.
Ja.
Es ist nie, das stimmt schon. Also in deinen Konzerten verpackst du eine Reise, in der eigentlich das Leid gar nicht drin vorkommt, sondern einfach so die Struggles, aber die ja witzig sind. Ne? Du guckst ja, du nutzt die ja immer, um dich selbst ein bisschen durch den Kaffee zu ziehen und dein alltägliches Leben auch witzig darzustellen und da alle mitzunehmen.
Mhm.
Ist natürlich auch eine kleine Struggle-Geschichte, aber auf gar nicht so wie das Disney-Prinzip.
Nee, und worauf ich raus will, ist, dass wenn wir das Ganze aufs Leben übertragen, ist es nicht möglich, allein in deinem Geist. Es ist nicht möglich, dir vorzustellen, dass dein Leben auch ohne Drama, auch ohne Leid funktionieren würde. Wir sprachen doch darüber, weil ich sagte...
Jetzt hattest du wieder deine Podcast-Stimme.
Ich hatte eine so schöne Zeile in meinem Song Was wäre wenn, die du ein bisschen kritisiert hast und wir können es gerne hier in dieser Folge kurz besprechen. Mhm. Und zwar, ich sagte, was wenn Schatten wirklich wichtig ist auf deinem Weg des Lichts, was wäre wenn Erwachen kein Ergebnis ist? Und dann hattest du gesagt, naja, wieso sollte denn Erwachen wichtig sein auf dem Weg des Lichts?
Schatten,
Verzeihung, warum sollte Schatten wichtig sein auf dem Weg des Lichts? Und das umschreibt es ja.
Mhm.
Genau das, darauf will ich hinaus. Alle Leute sprechen natürlich von Schattenarbeit und wie wichtig es ist, den Schatten zu integrieren. Deswegen ist ja die Zeile auch so entstanden. Und dann sagtest du ja, aber die Liebe an sich braucht den Gegenpol ja nicht.
Und jetzt, sie hat keinen Schatten.
Genau, und viele würden jetzt aufschreien und sagen, doch, weil ohne Liebe, ohne Hass oder ohne Dunkelheit erkennst du das Licht nicht. Und das ist die Frage, ist das wirklich wahr?
Das ist, ja, also für meine Erfahrung ist das ein Narrativ, das aus dem Ego kommt und das sich ans Leid binden will.
Aber warum brauchen wir dann die Heldengeschichte?
Naja, weil, jetzt müsste ich natürlich bis zum Ursprung, bis zum Baum der Erkenntnis zurückgehen. Wenn du das willst, können wir das gerne machen. Du weißt, ich liebe das sehr.
Nein, das möchte ich nicht.
Aber die Heldengeschichte ist ja eine Geschichte der Versprechung, der Verheißung. Sie verheißt gewissermaßen, das gute Ende kommt bald. Mhm. Es sagt nie, das gute Ende ist schon längst gekommen, denn dann wäre die Geschichte vorbei.
Und da bin ich anderer Meinung.
Okay, erzähl.
Es ist doch möglich, dass du eine Geschichte erzählst, bleiben wir jetzt einfach mal beim Thema Film- oder Buchprinzip, mhm. bei der die Reise die ganze Zeit so erfüllend, so voller Liebe, so voller Freuden, Tränen und Begeisterung ist, dass sie in jedem Moment schon wie das Happy End wirkt, dass du sagen könntest, sie könnte hier vorbei sein und sie ist wunderschön und sie führt dich aber weiter von Höhepunkt zu Höhepunkt, wie ein Leuchtfeuer an einem Gipfel, das zum nächsten Leuchtfeuer zum nächsten Gipfel führt.
Okay, dann nehmen wir das Bild, aber dann wirst du ja zugeben, dass je mehr du im Augenblick bist, desto weniger interessierst du dich überhaupt für die Geschichte.
Naja, die Geschichte kann, wenn es jetzt ein Buch oder ein Film ist, halt einfach mit leuchtenden Erlebnissen, mit Bildern und mit wunderschönen Begegnungen gespickt sein, die dich dann ja jedes Mal neu erfüllt. Das ist ja dann die Aufgabe des Autors oder des Drehbuchregisseurs oder der Drehbuchregisseurin, dass wir das so genial aufbauen, dass du dich einfach immer nur in Freude mit dem Protagonisten identifizieren kannst und diese Gefühle der Verbundenheit, der Euphorie, der Liebe, der Begeisterung immer wieder teilst und jedes Mal sagst, oh, es ist so schön und ich glaube, sowas geht. Ich werde es euch beweisen. Mhm. Irgendwann, ich werde dieses Buch schreiben. Ich werde
wir sind schon im Glauben gerade, ne? Das muss man einfach mal sagen.
Ich werde noch diesen nie gesehen. Film produzieren. Ich weiß, dass das geht. Ich habe damals schon mit den Produzenten von Soul Tribe so wild diskutiert und gesagt, es wäre möglich, so eine Geschichte zu schreiben. Und umso häufiger ich höre, dass es nicht möglich ist, umso mehr bin ich herausgefordert, es unter Beweis zu stellen. Es ist möglich.
Na gut, du. Ich werde da auf keinen Fall irgendwas gegen sagen. Gut. Denn dafür bin ich zu neugierig.
Schön, danke.
Ja, das Einzige, was ich aus meinem Leben so erlebe, ist halt tatsächlich, dass ich, wenn ich so glücklich bin gegenwärtig, dann habe ich die Hände völlig frei. Dann bin ich völlig frei von Gegenwart und Zukunft. Natürlich kommen da manchmal Inspirationen rein. Was wäre jetzt nice zu tun? Ne? Bin ja auch recht tätig in meinem Leben. Und gleichzeitig höre ich so auf, mich für meine eigene Geschichte zu interessieren, wenn ich merke, wow, der Augenblick gibt mir gerade alles, was ich will. Deswegen zweifle ich halt dran.
Genau daraus entstehen ja die schönen Momente, weil der Augenblick für dich so heilig und wunderschön und unbegrenzt ist, entstehen daraus ja Begegnungen mit meinem einjährigen Sohn, die dich vor Freude weinen lassen oder mit den Menschen da draußen oder mit jedem anderen, you name it. Du kannst ja so viele Begegnungen aus dieser Heiligkeit des Momentes erschaffen, dass allein die ja schon wieder filmreif wären. Mm.
Ach, mit Elia war cool eben.
Ja, und wie langweilig wäre das Leben, wenn wir das nicht so sehen? Weil dann ist jeder Tag trist und langweilig und alltäglich eben. Und ich glaube, dass das ein wunderbares sowohl als auch darstellt.
Na gut, lass ich so stehen. Wenn wir gerade von Geschichten reden, Marianne hat sich wieder gemeldet.
Ja.
Du erinnerst dich an Marianne. Vielleicht, wenn nicht, dann wie viele Folgen müsstest du zurück?
Zwei.
Bei Heilung, ne? Die Folge Heilung.
Witzige Vergebung. Glaube ich.
Kommt Marianne da? Nee, wir haben doch bei den Katie mit Marianne.
Ja, du hast natürlich recht. Natürlich, ja.
Genau,
dann 3 Folgen zurück.
Ja. Und war oder ganz
vier,
witzig seit.
4 Folgen.
Vier Folgen.
Ja.
mit Marianne haben wir ja echt geübt und dann haben wir ja darüber gesprochen, so ein Podcast später. Ich habe auch noch mal im Kurs in Wundern Podcast über die Macht des Gebens gesprochen, im Geistigen wie im Physischen. Und Marianne, gewitzt wie sie ist, schrieb mir dann am Morgen, gleich in aller Frühe, eine E-Mail, dass sie in finanziellen Schwierigkeiten sei, gleich mit Bankkonto. Und es war gar nicht mal eine Bitte, es war eher eine Aufforderung, ihr einen größeren Betrag zu überweisen. Ganz witzig. Und als ich das las, ne, merkte ich, ha, wow, ein Teil von mir ist da gar nicht mit durch. Ich denke nämlich gleich, hier geht es überhaupt nicht um finanzielle Not, sondern sie hat einfach Bock, mich zu prüfen, ob ich das, was ich da im Podcast erzählt habe, auch ehrlich meine. Bevor ich also antwortete, wie ich jetzt aus dem Ego raus geantwortet hätte, so nach dem Motto, ey, ich brauche hier nicht geprüft zu werden, es geht mir hier um Menschen, die wirklich was brauchen, meditierte ich und gehe da rein und merkte aber auch echt, wow, ich komme nicht ganz ran an bedingungslose Liebe ihr gegenüber. Es war wirklich so, ich habe dann einfach nur um ein Wunder gebeten, so in der Beziehung. Ja, ich will sie einfach anders sehen. Und mit der Zeit wurde mein Herz so ein bisschen reiner. Und dann habe ich ihr eine ganz liebe Nachricht gemacht und gesagt, hey, ich bin heute Abend da und da, komm doch vorbei, ich kann dir gerne Geld geben und es war ja dein Konzert, zu dem ich sie eingeladen habe. Wir können einen schönen Abend miteinander haben auf Patricks Konzert. Und daraufhin kam eine Reaktion. die eigentlich gewissermaßen erwartbar, sie war mehr oder minder das, was ich im Ego erwartet hätte. Sie hat nämlich meine Nachricht genommen, dazu einen Podcast aufgenommen und dann nochmal einen Podcast aufgenommen. Ich habe ihn nicht zu Ende gehört, so, aber es ging wohl darum, dass sie mich in meiner Antwort als Heuchler enttarnt hat. Und den hat sie an jeden in ihrer Kontaktliste geschickt, was so ein klassischer Move ist. Und dann dachte ich, ja, wow, okay, das berührt mich jetzt gerade schon. Ich kann gar nicht sagen, wieso, aber ich war so richtig traurig in dem Augenblick. Das, ja, habe mich da nicht so gesehen gefühlt und dachte, ey, wie kann ich diesen Menschen denn wirklich sehen, dass ich sie einfach lieb haben kann mit der Rolle, die sie da spielen will in diesem Leben. Und das war echt interessant, weil ich war für einen Moment echt voll mit meinem Latein am Ende. Und dann habe ich die Geschichte von Dionysos gelesen. Ich glaube, der heißt so. Dionysos, dieser griechische Philosoph, ne, vielleicht mische ich gerade Namen durcheinander, aber der lebte in der Tonne, in so einer Tonne in Griechenland zur Zeit der Künste und des Luxus und so weiter und hat die ganze Zeit alle Leute beleidigt, die noch an der Welt gehangen haben. Ne, er hat allen gesagt, ne, ihr seid Heuchler, guckt euch doch an, wie ihr das Glück genau da sucht, wo es nicht zu finden ist. Und Dionysos kann ich total lieben und wertschätzen für diese radikale, kompromisslose Seite, die er zeigt. Und das ist echt witzig, weil gewissermaßen hat sich ja nichts verändert. Ich sitze jetzt hier und erzähle Sachen, die ich für einen Augenblick noch echt blöd an der Marianne fand. Wenn ich aber merke, dass das einfach eine Heldengeschichte ist, so wie Dionysos in seinem Fass gelebt hat und Leute beleidigt hat, aber ja im Dienste der Wahrheit, ne, alle einfach dahin geführt hat, wo sie nicht hingucken wollen, da ist auf einmal so eine Zärtlichkeit und auch eine Bewunderung da. Das finde ich irgendwie cool. Jetzt denke ich mir, wow, ich kann jetzt drüber reden, was passiert ist. Ich brauche das nicht schön zu waschen, auf eine Weise von, vielleicht meint sie es ganz anders. Aber sie kann es ja echt so meinen, dass sie sticheln will. Dass sie einfach den Finger für mich da drauflegen will, wo ich nicht hingucken will und so. Und das aber einfach als wertvolle Rolle in meinem Leben zu betrachten, finde ich jetzt gerade irgendwie cool. Kann ich gut mitgehen.
Hm. Gut. Marianne ist übrigens ein Deckname.
Genau.
Falls jemand von euch denkt, dass es sehr persönlich ist, sie heißt nicht so. Finde ich schön. Du könntest alternativ auch bei all dem, was du gerade nochmal an Glaubenssätzen hervorgeholt hast, als du sie zu Beginn beschrieben hast, nochmal The Work drauf anwenden.
Ich könnte mich fragen, ob das wahr ist.
Genau. Mhm. Auch die Tatsache, weshalb sie den Podcast aufnahm, ob sie dich wirklich enttarnen wollte oder dich bloßstellen wollte, all das sind ja auch nur Mutmaßungen und das könnte man mit The Work ganz wunderbar machen und dann vielleicht auch umdrehen. Das, was du denkst, was sie sollte, solltest du vielleicht.
Aber sie hat das ja im Podcast genauso gesagt.
Mhm.
Das Narrativ, was Marianne immer wieder ausdrückt in Worten, ist halt, dass sie die Einzige ist, die erleuchtet ist und wir anderen das halt nicht geschafft haben und es deswegen gefährlich ist, wenn wir als spirituelle Lehrer auftreten, weil wir gewissermaßen nur die Illusion lehren. Das ist so Wortlaut dessen, was sie schreibt.
Mhm. Ist das wahr?
Ich könnte es dir vorlesen, wenn du willst.
Nein, ich meine, dass du die Tatsache, dass sie das sagt, so interpretierst, hat ja was mit deiner Geschichte zu tun. Also man könnte sie, und das hast du ja gerade eben schon sehr, sehr schön gemacht, man könnte sie auch auf eine andere Art und Weise sehen. Das könntest du damit enttarnen, indem du beginnst, dir aufzuschreiben anhand des Arbeitsblattes von The Work, was wir ja schon vor 5 Wochen gemacht haben, was sie deiner Meinung nach tun sollte.
Mhm.
Und wenn du da ganz kleinlich und kindlich mit deinem Ego draufschaust, was du denkst, was sie wirklich tun sollte, dann würden wir relativ schnell an innere Themen von uns selbst kommen.
Würden wir, aber das Schöne ist, jetzt bin ich da quasi raus, weil ich sie jetzt so sehen kann in der Heldenrolle, die ich eigentlich cool finde, braucht sie gar nichts mehr zu tun.
Schön.
Das ist ja so das Nice so da dran.
Ja, wenn das gelingt, ist fantastisch.
Mhm. Ja. Also sie hat sich jetzt seitdem auch noch nicht gemeldet, ne? Aber so mein Herz sagt auf jeden Fall ja, wenn ich den Namen Marianne sage.
Der nicht ihr Name ist.
Genau. Also,
ja, aber wir wissen, den du meinst.
Genau.
Also wir zwei zumindest.
Genau. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt.
Ja, gerne. Ich hätte mich gefreut. Ey, wir hatten so tolle Begegnungen auf der Tour in Zwickau und auch in Dresden. Waren so schöne Momente, so tolle Menschen. Das war herrlich. Zwickau hat mich auch fasziniert, Frank, weil wir haben ja angeboten, wir verschenken für 10.000 Euro Tickets. Und ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt in jeder Stadt. Und wir wussten ja nicht, was passiert, weil dieses Angebot bedeutet ja, bring your friends together. Jeder, der ein Ticket kauft, kann so viele Menschen mitbringen, wie er will. Hat ja die Locations mit großer Angst erfüllt. Also uns hat eine Security-Firma vorher angerufen, die wollten uns 6 Securities verkaufen. Und die meinten, das ist Pflicht, weil wir hier so verrückte Maßnahmen ergreifen. Ich konnte sie dann auf 4 Securities runterhandeln. Es waren dann aber auch 750 Euro für Securities. Dann musste ich noch Sanitäter kaufen, also mieten 2 Stück für 500 Euro.
Sanitäter hast du jetzt gekauft.
Ich kaufe jetzt Sanitäter. Und das war so witzig, weil wir hatten wirklich damit gerechnet, oder wir haben in Anbetracht der Tatsache, dass wir so ein Angebot rausschicken, einfach ja, erwartet, da könnten jetzt 1000 Menschen vor der Tür stehen. Und Frankie hatte sich sogar so eine Klickzähler-App runtergeladen, damit wir ganz schnell durchchecken können, wie viele es sind, damit wir die Location nicht über die Kapazitätsgrenze sprengen. Und statt 10.000 Euro verschenkten wir dann in Zwickau Tickets für 1.800 Euro.
Also umgerechnet, ne, so ungefähr 40 Leute kamen dann halt als, genau, als Mitbringsel dazu.
Und das war spannend für uns, weil wir hätten gar nicht damit gerechnet, dass es so wenige in Anspruch nehmen. Und es waren aber wie immer genau die richtigen. Und das war so schön, weil dann mit den gekauften Tickets ergab sich einfach ein Feld von so vielen tollen Menschen bei dem Konzert und einfach schöne Begegnungen. Und in Dresden auch so, so schön. Und auch da in der Leichtigkeit, Dinge anzunehmen und zu verändern, wie wir es zu Beginn besprachen, gelang ja auch darin. Wir bekamen die ein oder andere Kritik im Vorfeld, warum wir denn ein Konzert im Schlachthof geben. Also die Location in Dresden heißt Alter Schlachthof. Ich sagte, wir dürfen auch da Licht reinbringen, wo Menschen denken, dass kein Licht reinzubringen ist. Ich meine, das war ja auch nur mal ein Schlachthof, das ist ja kein aktiver. Aber auch da eben den mit Licht zu fluten, ist ja auch eine gute Aufgabe. Frankie sagte so schön stimmig, mit Vergebung geht alles. Und da waren knapp 500 Menschen, eine unfassbar gute Akustik, tolle Soundanlage, tolle Techniker, eine unfassbar schöne Lichtshow. Und ich hatte den Eindruck danach, wir haben diesen ganzen Laden, das Areal, mit so viel Licht geflutet. Die Menschen, die da waren, haben so geleuchtet, haben so gestrahlt, dass das einfach wieder so schön zu spüren war, was man mit Liebe und mit der Kraft von gelebter Freude mit Orten machen kann.
Ja, man merkte so die Machtlosigkeit dieser Geschichte. Ne? Es ist so schnell vorbei. Und wir waren ja am Anfang, als wir ankamen, tatsächlich hatten wir einen Augenblick, wo wir sagten, oh wow, ist schon eine wilde Energie gerade so hier.
Ja.
Ne? Aber das blieb ja wirklich dann gar nicht lange. Wir hatten, also ich weiß nicht, ob ich schon mal so ein cooles Konzert so miterlebt habe.
Das war echt fantastisch. Ja. Mhm. Das Besondere war, dieser Ort war also jetzt nicht nur wegen der Geschichte des Ortes aufgrund der Vergangenheit. Da wurde, glaube ich, auch halt öfters geraucht, weil das natürlich auch, da sind halt irgendwelche Metal-Bands oder Punk-Bands oder Rock-Bands. Und man merkt halt einfach, in diesen Hallen findet halt viel statt an Konzerten. Das ist jetzt nicht nur heilige Musik so. Aber umso besser, wir sagen immer Spiritualität down to earth und hey, das Licht soll dahin, wo es gebraucht wird. Und wenn es an dem Ort gebraucht wird, dann lass es da scheinen. Und das war so cool, wie sich einfach alles verändert hat durch dieses Konzert. Und da waren so tolle Begegnungen auch wieder. Ich habe mit so vielen Menschen in Freude, lagen wir uns in den Armen und hatten so viel Spaß. Ja, und das wollte ich auch nochmal geteilt haben. Da konnte man auch sehr, sehr viel verändern durch die Freude der Annahme.
Super.
Wie mit dem Bart und den Rückenschmerzen.
Genau. Diogenes hieß der Philosoph übrigens. Jetzt bin ich gerade... Nochmal gerettet.
Jetzt haben es bestimmt schon 10 in die Kommentare geschrieben und denken sich, Mist.
Gott sei Dank, danke Geist. Ja. Ich finde es immer so spannend. Vielleicht kennst du das, das berühmte Phänomen des Schlüsselsuchens.
Ja, ja.
Man hat ein Ding irgendwo hingetan und dann scheinbar vergessen. Aber ich merke immer wieder, ich fange dann an, in der Welt zu suchen. Dabei muss es ja noch in meinem Geist sein.
Ja.
Lustig, ich habe irgendwann dann angefangen, Schlüssel im Geist zu suchen, weil ich mache mich total wahnsinnig, wenn ich in der Welt anfange, dann meinen Schlüssel zu suchen. Dann suche ich und werde immer selbstkritischer auch dabei, weil ich denke, ey, wie vergesslich kann man denn sein? Und in letzter Zeit, weil ich habe so oft gemerkt, der Geist vergisst überhaupt nichts.
Yeah.
Der vergisst gar nichts. Und mich einfach hinzusetzen und zu sagen, ey, warte mal gerade, in meinem Geist, wo wäre ich denn, wenn ich dieser Schlüssel wäre? Und dann mache ich bewusst gar nichts, sondern warte einfach nur gemütlich. Beschäftige mich im Außen gar nicht mehr mit dem Schlüssel, sondern lass diese Frage einfach wirken. Und es fällt ja dann wieder ein, genau wie dieser Name, der war ja nicht weg. Der war ja genau da. Und dieser Geist ist, wie sagt man, ein Haus mit vielen Türen, hat Sigmund Freud gesagt. Und auf eine geheimnisvolle Art und Weise findet er die richtige Tür wieder, wenn man... Ja, gute Frage, ne? So eine richtige Technik habe ich dafür auch nicht.
Ich kenne eine.
Sag mal.
In Dankbarkeit und Freude auf den Moment blicken, als wäre der Schlüssel bereits wieder in deinen Händen.
Ah,
So das Grundprinzip der erfolgreichen Visualisierung. Und genau das hilft mir bei verlorenen Gegenständen total gut. Ich halte es mir wirklich im Geist vor Augen, wie ich es in den Händen halte, wie ich mich darüber freuen werde, dass ich es wiedergefunden habe. Und dann öffnet sich besagte Tür und der Schlüssel lag in Mariannes Händen.
Ja, gibt es da auch eine Technik, wenn man dazu neigt, Dinge im Auto zu vergessen? Also ich frage jetzt für einen Freund.
Als Kontext bitte. Was vergaßt du, mein Freund?
Einmal einen Hotelschlüssel. Ich frage wirklich für einen Freund. Vielleicht erinnerst du dich und neige immer wieder dazu, ja, Sachen einfach irgendwo zu vergessen, wo ich dann nochmal hin zurücklaufen muss, einfach um sie wiederzuholen
gewissermaßen. Okay. Ja, ich glaube, es gilt halt vor allem für die Dinge, wo wir meinen, sie sind unwiderruflich weg, weil wir gerade nicht mehr wissen, wo wir noch suchen können, genau wie du sagtest. Und dann können wir sie ganz, ganz wunderbar holen. Aber unser Freund Stefan Mader hat da ja auch so ein ganz
wunderbares... Jetzt nennst du den Namen auch noch.
Wunderbares Talent. Das ist ein Deckname.
Ach so.
Dass es ja schon wirklich schön auch ist, wenn so eine Geschichte wieder kommt, weil dann haben wir wieder was gemeinsam zum Philosophieren, wie lustig es doch jetzt gerade ist. Also es hat ja auch wirklich was ja... Es ist funny, wenn wir es unter einem schönen Deckmantel sehen. Zum Beispiel Till Reiners, der schöne Komiker, der sagt ja immer ganz oft, wenn er was verloren hat, das Leben hat ihm mal wieder übel zugespielt. So als könne er gar nichts dafür. Er verliert ständig Geldbeutel, Handys, AirPods, überall. Und er ist ja auch auf Tour. Das heißt, er hat die dann immer irgendwie 1000 Kilometer entfernt in irgendeiner Stadt. Er sagt, ja, da hat mir das Leben wieder ganz übel mitgespielt. Das ist also ganz fies.
Das ist wirklich eine Krux, ich sag's dir. Boah, ist immer wieder... Ja, und das, da bin ich immer wieder voll an der Frage, ist das jetzt, gibt es so ein zufälliges Liegenlassen? Hat gestern noch so einen Moment. War extra einkaufen, habe mir vorgenommen, Wasser zu kaufen, habe kein Wasser gekauft, bin losgefahren, dachte, ah, wow, das fühlt sich jetzt an wie totale Zeitverschwendung, dass ich jetzt nochmal zurückfahren darf, um das Ding zu holen. Auf der anderen Seite bei uns auf Tour war es ja echt so, dass da gar nichts Zufall war. Mhm. Obviously, ne? Das Auto ging kaputt, wir haben das Mikrofonzeug vergessen und alles spielte zusammen in einer wunderbaren Orchestrierung von es ist für alles gesorgt
gewissermaßen. Auch meine Frisur zum Beispiel, über die wir noch gar nicht gesprochen haben.
Über deine Frisur haben wir nicht gesprochen. Werden wir noch, mein Lieber, werden wir noch. So wie du mir mit dem Schnurrbart, kriegst du dann nämlich die Quittung.
Das war so lustig. Wir sind zum Barber gegangen, alle zusammen in Zwickau und das war so ein hochfrequentierter Barber. Das heißt, wir wurden auf so ein Sofa gebeten und die Jungs wurden einfach so durchrasiert alle, also ganz schnell einer nach dem anderen. Und dann hat man uns aufgefordert, mitunter kurz angeschrien, dass wir jetzt sofort auf die Plätze dürfen. Und Frankie hat sich die Haare quasi einfach abrasieren lassen, also Glatze rasieren lassen.
Kann man nicht so viel falsch machen.
Genau, und ich wollte halt so eine spezielle Frisur, wie sie mein Barber in Augsburg immer macht, und dann zeigte ich diesem jungen Mann ein Foto davon und ich sagte vorher noch zu Frankie, ich habe die Befürchtung, dass ich dann so rumlaufe wie ganz viele Menschen in Fußgängerzonen gerade, also junge Menschen, die quasi so bis nach oben hin so wegrasiert haben die Haare. Und dann begann der mit seinem Rasierer und er ist mitunter sehr viel zu hoch gegangen und sehr viel zu kurz.
Das war deine größte Angst, ne? Du hast gesagt, oh Mann, die machen doch hier bei allen die gleiche Frisur.
Genau, jeder ist mit der gleichen Frisur raus und die wollte ich auf keinen Fall.
Und jetzt hast du genau den.
Und das war so ein lustiger Moment, weil der Typ war jünger als ich und er wollte, glaube ich, zeigen, wie cool er ist. Und er rasierte die ganze Zeit, während er aus dem Fenster geschaut hat. Oh. Auf so eine ganz coole Art hat er mal so rausgeschaut. Ich sah ihn ja im Spiegel und dann hat er so hoch rasiert. Und ich dachte mir, Bruder, dein Job als Friseur wäre schon hinzugucken, weil ich wäre dankbar, wenn du gucken würdest. Wie so ein Fahrlehrer, der Zeitung liest oder so. Und dann habe ich irgendwann mal kurz in den Spiegel geschaut und gemerkt, Frankie sitzt hinter mir auf dem Sofa, weil er schon fertig war. Und Frankie ist unter Tränen in einem Lachanfall zusammengebrochen, lautlos. Und ich musste dann die ganze Zeit versuchen, dass keiner merkt, wie sehr ich lachen muss. Man kennt es ja beim Friseur manchmal, wenn die Haare noch nicht gestylt sind und er macht die Haare nass und kämmt sie einem in irgendeine Richtung, das dass man eh
so
schon...
so ein Topf.
Genau, wie so ein Idiot, so nach vorne gekämmt die Haare alle und ich habe jetzt ja nicht das vollste Haar und dann hat er so ringsherum alles wegrasiert und ich dachte mir, nicht dein Ernst, ich sah mich wirklich schon eine Glatze rasieren. Als er es dann fertig hatte, hat er es noch so ein bisschen gestylt und dann habe ich gemeint, ah doch, er hatte einen Plan und es sah doch gut aus, anders als gedacht, aber gut, also ich... habe mich jetzt nicht ganz schlecht gefühlt. Ihr habt auch alle gesagt, ist okay, sieht gut aus. Und dann kam ich zum Konzert in Dresden. Die ersten 5 oder 6 Menschen, die vor mir standen und Fotos machen, sagten, Mensch, du siehst so anders aus. Was ist denn bei dir los? Und eine Frau hat den Vogel abgeschossen. Wenn du zuhörst, Liebe geht raus. Sie sagte, also ich bin immer ehrlich. Ich finde, jetzt siehst du aus wie jeder. Vorher sahst du so besonders aus, jetzt läufst du rum wie jeder. Und ich dachte mir, ja genau, das wollte ich auch vermeiden. Aber sie hat den Finger gut in die Wunde gehalten und die Haare wachsen ja wieder. Das ist also auch eine gute Übung der Annahme. Und wir hatten auch mit diesem kleinen Missgeschick unseren größten Spaß, den man sich nur vorstellen kann. Und natürlich noch bei der Druckerfirma, das haben wir auch noch gar nicht erzählt.
Ach, witzig, wir hatten überhaupt, ich habe sowas auch selten erlebt. Wir sind ja dann in Zwickau in so kleine Läden oder Cafés rein und wir hatten immer witzige Gespräche mit diesen Leuten, auch wenn die obviously jetzt von ihrer Lebenswelt nicht unbedingt unsere Weltanschauung teilen. Aber dennoch war es immer zum Gespräch anregend und immer witzig und immer miteinander. Ne?
Wir sind ins Café Clara gegangen und jetzt erwartet man bei Café Clara ja irgendwie zumindest mal eine junge Frau oder so an der Theke und dann sitzen halt einfach drei so Hardcore-Punk-Metal-Typen, also mit so
tätowiert, Bart, genau, ne, so, ganze Programm.
So ein Riesenbart und dann wirklich so ganz breit gebaut und so Lederkutten an und so Runen tätowiert und so Wikinger saßen eigentlich, so Punk-Wikinger. Mhm. Und wir sind so rein, hallo! Und haben sie gedacht, ja, was meint ihr denn? Ja, Musik. Ah, okay, da sind wir Kollegen. Wir haben Metal-Bands. Und dann ist so, okay, gut. Und dann haben sie gleich auf Spotify geschaut, was wir so machen. Und dann wollten sie es abspielen. Und dann dachte ich mir, oh, das gebe ich mir jetzt aber nicht, dass wir gemeinsam meine Musik bewerten. Aber wir haben uns mit ihnen so lustig unterhalten und hatten richtig Spaß. Waren total liebe Jungs. Es war eine richtig tolle Begegnung. Und dann sind wir in eine Druckerei gegangen, denn für das Konzert beim Stefan haben wir noch Plakate drucken lassen. Und du hattest noch deine Zeitung von der witzigen Vergebung drucken lassen. Und auch da waren so lustige Leute.
Natürlich hat diese Überschrift dann auch angezogen. Dann hat er witzige Vergebung gelesen. Und dann ist ihm wohl ein Satz ins Auge gefallen. Da steht nämlich drin, niemand führt einen Krieg, den er als völlig überflüssig oder bedeutungslos erkannt hat. Und er sagt, da würde ich jetzt aber widersprechen. Und dann macht er die Tür auf zum Weltgeschehen und Donald Trump und so weiter. Und ich dachte, ja gut, ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der noch Krieg führt, checkt, dass dieser Krieg nichts bedeutet. Ich glaube, das machen wir wirklich nicht. Wir haben immer irgendeinen Gewinn im Sinn, so verrückt es auch ist.
Und diese Menschen waren so lieb. Das war alles in Zwickau und wir hatten in Zwickau nur tolle Begegnungen. Mhm. Da war jeder Mensch einfach süß.
Einfach süß.
Das war ganz besonders. Ja. Also Zwickau, wir kommen wieder. Wir haben uns wirklich verliebt in dich. Und auch in der Location. Wir hatten den nettesten Tontechniker der Welt. Während ich auf der Bühne stand und was erzählt habe, kam einfach ein Fan hoch und hat mir einen Strauß Rosen gegeben. Mhm. Was ich auch. Und der hatte ein Gesichtstattoo, dieser Mann, was auch super. Also es passte einfach nicht so ganz zum Bild, aber war total
hätte sweet. In diese Metal-Kneipe gut reingepasst.
Hätte aber auch gepasst.
Hätte ja. Super. Und dieser Metal-Mensch vermutete dann so, es war nicht, ich hätte mich fast weggeschmissen. Ne? Er guckte so, er googelte dich gerade, checkte so die Titel deiner Songs und sagte, ah, das klingt so, als wäre deine Musik auch so ein bisschen spirituell angehaucht.
Ja.
Und sagte das so ganz wertschätzend, so nach dem Motto, oh, wow, da könnten wir doch noch connecten.
Genau.
Und ich dachte nur, Bruder, hör dir diese Musik mal an, die ist nicht nur ein bisschen spirituell angehaucht. Da kriegst du die spirituelle Backpfeife. Genau. Ja, sag mal, jetzt bist du 2 Tage zu Hause und fliegst wieder nach Mallorca. Wie geht's denn dir damit?
Ja, mir geht's gut. Ich wollte die Familie gerne mitnehmen, spontan. Weil ich gemerkt habe, 2 Tage zu Hause ist doch sehr wenig. Nur leider war das Hotel jetzt schon ausgebucht und Johanna war dann doch ganz froh, weil sie sagte, ja, jetzt wenn sie so spontan dann doch noch packen müsste und mit den Kindern und wäre ihr doch zu viel. Ja, mitunter weiß ich ja, dass es in manchen Tagen einfach intensiv ist mit meinem Lebensentwurf. Also ich bin dann einfach 5-6 Wochen lang zu Hause oder 2-3 Monate, was unfassbar schön ist. Und dann gibt es diese Phasen, wo ich halt mal nur 2 Tage da bin und dann gleich wieder auf Tour und das ist jetzt gerade.
Mhm.
Genau. Und es ist okay, gestern sind einige Tränen geflossen, wir haben einfach sehr intensiv gesprochen, Johanna und ich. Und das ist ja das Schöne, wir leben für uns einfach eine bewusste Art der Beziehung in dem Sinne, als dass wir sehr ehrlich und offen kommunizieren. Und dann dürfen da Tränen fließen, weil das so wichtig ist. Einfach, weil man dann kurz das Gefühl hat, wir haben uns jetzt zu wenig. Und ich glaube, allein diesen Raum zu öffnen und einzuräumen, dass das Gefühl gefühlt werden darf, ohne dass man da jetzt eine Lösung finden muss, dass das einfach da sein darf, das ist schon ein ganz großes Geschenk. Und das hat uns beiden total geholfen und heute schon sehr, sehr, sehr viel besser. Und ich habe mir die ganze Zeit freigeräumt, dass wir jetzt wirklich intensiv zusammen sind, habe meine Albumaufnahmen verschoben und es fühlt sich gerade sehr, sehr schön an, einfach ganz intensiv hier zu sein. Und ja, dann sind es ja auch nur 4 Tage und ich bin wieder da. Das, also im Vergleich zu anderen Vätern, die ja den ganzen Tag über in der Arbeit sind und ihre Kinder vielleicht nur am Abend eine Stunde sehen, ist es ja immer noch ein unfassbar großes Geschenk, wie wir leben. Und so viel Zeit für die Familie haben, glaube ich, die allerwenigsten Väter. Und deswegen ist es völlig okay. Und zugleich, ein Tag mehr bei der Familie täte mir jetzt schon auch noch gut, muss ich ehrlich sagen.
Ja, bei uns zu Hause war es ja so ähnlich. Mein Vater war auch beruflich ganz viel unterwegs. Aber der hat halt etwas gemacht, was ich als Kind nicht so richtig wertschätzen konnte. Ich fand es nicht so cool. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, unter Politikwissenschaften und UNESCO und Aktivismus und sowas. Der war dann halt einfach weg. Und ich fand es aber, glaube ich, auch gar nicht wild. Mhm. Also wenn ich mich so zurück entsinne, man nimmt als Kind ja echt so viel an.
Ja, für die Kinder ist es völlig okay. Mhm. Also das merke ich auch. Für Johanna ist es, glaube ich, also mir tut es für Johanna manchmal leid, weil sie einen unfassbaren Job macht mit zwei Kindern zu Hause. Und ich weiß, viele reden da nicht drüber, aber das ist halt der heldenhafteste Job, den man sich nur vorstellen kann. Also Mütter oder auch natürlich Väter, die Kinder alleine begleiten für mehrere Tage, sind Helden. Das Punkt. Also es ist unfassbar krass, was sie leistet. Also körperlich, psychisch, seelisch. Man gibt sich der Sache ja voll und ganz hin. Man hat ja so wenig Zeit für sich. Und dann hat natürlich Johanna auch noch den Anspruch, dass sie immer harmonisch reagiert, dass sie nicht irgendwie, also dass sie möchte achtsam und gewaltfrei kommunizieren und natürlich sind wir Menschen und es gelingt nicht immer. Und dann ist, glaube ich, ihre größte Herausforderung, sanft mit sich zu sein. Und wenn man zu zweit ist, geht es ja viel einfacher, weil dann ist es für sie vielleicht mal schwierig und dann übernehme ich. Und dann gestern habe ich beide Kinder sofort mit in den Garten genommen. Ich habe den Rasen gemäht, die Kinder haben mir geholfen, Elias rumgekrabbelt, Finn hat mit mir Gärtner gespielt und Johanna konnte sich entspannen. So. Mhm. Und wenn das mal eben diese halbe Stunde, wenn das mal nicht geht und man einfach 8 oder 10 oder 12 oder 14 Stunden durchgehend gefordert ist, klar, da reißt die Hutschnur mal. Oder wie du so schön sagst, platzt die Hutschnur.
Ich finde, platzen macht irgendwie... Aber was platzt nochmal?
Der Kragen platzt.
Der Kragen platzt. Aber eine Hutschnur und ein Kragen sind ja auch ähnlich.
Naja, gut, das reden wir dann einander.
Ja, auf jeden Fall auch.
Johanna und alle Mütter da draußen, alle Väter, die Kinder begleiten, ihr seid Helden und Heldinnen.
Du bist auch eine Heldin.
Unfassbar.
Wir verneigen uns. Ja, und ich bin so beeindruckt. Und hab da auch manchmal, aber das habe ich ja auch diverse Male angesprochen, fast schon schlechtes Gewissen, ne? Einfach weil mein Leben so strukturiert ist, dass ich sehr, sehr viel Cherrypicking habe. Ne? Ich habe einfach nur die Sternstunden und die Sonnenseiten und so. Und jetzt hatte ich gerade für eine halbe Stunde den Elia und dachte während dieser Zeit, wow, das ist halt die coolste Zeit überhaupt. Ne? Wir haben nur Spaß, wir sind nur am Spielen, es ist nur süß. Und ja, aber es ist halt nicht immer so.
Ja, und diese halbe Stunde, die du jetzt erlebst, ist ja wirklich nicht der Normalzustand mit einem Baby an einem ganzen Tag. Also so ein Baby hat halt einfach viele, viele Wünsche und Bedürfnisse, Dinge, die es haben will, die es nicht haben kann, Frust, der dann aufkommt, einfach sehr viele, ja, Gefühlsgewitter und Ausbrüche, die man begleiten darf, wo man den Raum halten darf. Und manchmal hat man halt auch noch was zu tun. Also wenn ich jetzt Wäsche wasche und koche und Elia will aber getragen werden und ich kann nicht alles gleichzeitig machen, merke ich ganz schnell, es wird anstrengend. Und wenn dann noch ein 5-Jähriger dazukommt, der vielleicht gerade auch noch ein Gefühlsgewitter hat, merkt man ganz schnell, es ist echt ein heldenhafter Job, das zu managen.
Mhm. Genau. Wie sagst du, Persönlichkeitsentwicklung 2.0?
Ja.
Wobei Dieter Lange ja sagt, Persönlichkeitsentwicklung sei Betrug.
Ich treffe ihn ja übermorgen auf Mallorca, vielleicht diskutiere ich das mal mit ihm.
Fragen an Dieter Lange gerne auch in die Kommentare geht ja nicht, weil du ihn ja gleich triffst.
Aber du sagtest ja, ich soll ihn mal fragen, ob er dir Geld geben kann. Das fand ich eine gute Idee.
Mach mal die Marianne bitte.
Ich habe mir mal einen Podcast von ihm angehört, da ging es um Geld und dann hat er erzählt, und ich fand es höchst respektabel, also ich will das jetzt gar nicht judgen, das ist einfach interessant gewesen. Er sagte, dass er all sein Geld immer ausgibt. Also dass er jedes Jahr quasi das Geld, das er hat, ausgibt. Dass er also keine Rücklagen hat und dass er speziell darauf achtet, dass er eben nichts anhäuft. Und ich finde es deshalb respektabel, weil es ja eine sehr radikale Art zu leben ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass Leute so leben sollten oder anders, aber ich habe dann drüber nachgedacht, was das bedeutet. Denn Dieter Lange ist ja ein durchaus erfolgreicher Coach und der bekommt ja mitunter sehr hohe Honorare für seine Keynotes. Oder der Coach, der glaube ich auch...
Ja, der wird an einem Wochenende seine 200.000 oder sowas schon mal machen können.
Ich habe keine Ahnung, aber er coacht auf jeden Fall sehr hochrangige, ich glaube, Konzerne sogar. Also ich glaube, Mercedes oder VW-Vorstand und so hat er gecoacht. Also ich habe mal von ihm ein paar Sachen gehört, wo der so unterwegs war. Und er, ich glaube, die zahlt auf jeden Fall mehr als ein Taui. So. Und wenn man überlegt, dass er dann quasi so Riesenumsätze fährt, dann ist es ja schon fast ein Auftrag, das jedes Jahr auszugeben. Er hat dann erklärt, dass er das durch Reisen macht. Also dass er sehr, sehr hochpreisige Reisen, und das heißt jetzt nicht irgendwie Fünf-Sterne-Hotel in Dubai, sondern dass er halt so große Expeditionsreisen unternimmt, und diese Expeditionsmobile, wissen wir selbst, die kosten ja super viel Geld. Mitunter sei das dann einfach, ja, da wird sein ganzes Geld sozusagen ausgegeben. Und naja, dann kamen wir auf die Idee, wie wäre das eigentlich, so ein kleines Sponsoring von Dieter Lange zu bekommen?
Tja.
Ich weiß nicht, ob das unsere Beziehung vorbelasten würde, wenn ich vor meinem Auftritt jetzt mit ihm so einen Talk anfangen würde.
Vielleicht ist sie ja schon vorbelastet durch den Podcast, den er mit Sicherheit hört.
Naja, ich habe ihn ja niemals, also ich finde Dieter Lange top. Ich habe mich ja nur über die Kommentare unter seinem Video, habe ich mich
Ich finde witzigerweise seine Botschaft auch cool. Ne?
Ja, ja,
also wirklich, er ist sehr radikal, aber
er wirkt nicht so fröhlich, finde ich.
Ja,
das fehlt mir
ein bisschen. Das ist das Einzige, ja. Genau.
Aber was wollen wir denn schon beurteilen?
Was wissen wir schon?
Ja, hallo,
das finde ich auch so schön, und auch in Debatten und Kram. Ich merke immer wieder, ne, wir teilen ja auch hier unsere Meinungen, und manchmal kommt dabei nicht rüber, dass wir ja den größten Teil des Tages üben, dass unsere Meinungen jetzt nicht so viel bedeuten.
Ja, natürlich.
Ne? Und dass es echt manchmal einfach darum geht zu sagen, ja, Bruder, du hast total recht, alles gut, alles gut.
Ich merke das ganz oft im Alltag, dass ich Menschen manchmal berichtigen will oder so meinen Standpunkt vertreten will und danach feststelle, dass das total unnötig ist. Dass ich das überhaupt nicht machen wollte, aber aus so einer egozentrierten Gewohnheit es dann mache. Also wirklich Unfug. Der Vinny aus meinem Team, ganz toller Mensch, der hat, nachdem ich aus Dresden kam und erzählt habe, wir haben ganz viel Licht in diesen Schlachthof gebracht und ich fand es super, dass wir dann da spielen konnten. Und dann sagte er, naja, aber ich könnte mir jetzt schon eine geilere Location als einen Schlachthof vorstellen. Und dann wollte ich so verteidigen, so, ja, aber wir haben da voll viel Licht reingebracht. Und dann sicherte ich einfach, sagen können, ja, stimmt. Weil stimmt ja auch. Es gibt mit sicher, also es gibt mitunter echt coolere Locations von der Grundidee her als so einen alten Schlachthof. Und merke dann immer, manchmal wollen wir irgendwas verteidigen, was gar nicht wert ist zu verteidigen, nur weil, ja, weil wir recht haben.
Dann gibt es so weirde Augenblicke in den besten Freundschaften, ne? Wo man dann für einen Augenblick diese Uneinigkeit im Raum hat und sich so denkt, ah, wo ist die Liebe hin?
Ja, genau.
Wo ist denn die Leichtigkeit jetzt hin?
Wie oft sprachen wir über unsere verschiedenen Vorlieben, was Beziehungsmodelle betrifft oder Konsum von was auch immer, wo ich einfach ein bisschen radikaler bin oder einfach...
Oder ich radikaler bin,
genau,
nachdem, wie man es halt sieht. Ne?
Nein, ich habe recht. Nein, du. Ja, also dass ich mitunter, das habt ihr ja schon mitbekommen in diesem Podcast, ja, dass ich mitunter sage, ich glaube, wir brauchen alle nichts. Also wir müssen nicht kiffen, müssen keinen Alkohol trinken. Und Frankie sagt manchmal gerne auch, naja, wenn es uns ruft, dann ist vielleicht auch gut, einem Ruf nachzugehen, wenn man das so sagen kann. Und ich denke mir halt oft, ja, aber wenn wir Glück in uns erfahren, dann brauchen wir ja nichts, um das Glück zu bestärken. Und natürlich hat jeder Recht und natürlich hat jeder auch Unrecht. Und es ist einfach Quatsch, so viel zu diskutieren über Sachen. Und wir tun es ja trotzdem selbst oft. Und merken danach, unnötig.
Ja, oh, das war nix, das war nix, das machen wir nicht mehr.
Macht ja keinen Spaß. Wir sind von Dresden 6 Stunden heimgefahren, kamen auf die Idee, wir hören uns jetzt mal kurz von Böhmermann so eine Enthüllungsdoku an für 10 Minuten, und das hat uns so runtergezogen. Das hat uns richtig.
Gott, wir waren fix und fertig.
Total müde und erschöpft waren wir. Und dann haben wir gesagt, also das machen wir nie wieder. Und das Schöne ist, wenn wir im Auto sind, wenn wir uns einfach unterhalten über das, was uns glücklich macht, dann sind wir wach, dann sind wir lustig, dann erfüllen wir andere Menschen. Aber so mediale Berichterstattung aufnehmen, das war nix. Also,
das war irgendwie nix. Ne? Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, aber ich konnte so wirklich fühlen, wie die Energie auf den absoluten Tiefpunkt sank.
Ja.
Oh mein Gott, wieso kann ich überhaupt noch Auto fahren?
Zum Glück bin ich gefahren.
Crazy. Ja, totale Vergebung an Jan Böhmermann.
Ja. Der braucht er auch, glaube ich.
Ja.
Frank, wo geht's für dich hin?
Ich fahre jetzt zum Mondsee gleich.
Gut.
Schönes Seminar am Mondsee in Österreich. Und ich freue mich da immer drauf und habe den lieben Stefan Mader auch gefragt, ob er nicht Lust hat aufzutreten. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich dann noch jemanden bewusst anspreche. Und es passt so schön. Und überhaupt, es läuft im Moment einfach so grandios, voller Kreativität und gleichzeitig aber auch ganz entspannt, dass ich einfach noch Danke sagen kann.
Ja, ich auch. Danke. Es ist auch tatsächlich mit meinem Album gerade zu spannend. Ich habe alles fertig, aber ich habe es noch nicht aufgenommen. Und früher hätte mein inneres Ich sofort gesagt, wir müssen dieses Album aufnehmen. Sofort. Und ich habe ja ganz große Social-Media-Pausen gerade. Also ich habe mein Handy oft aus oder im Flugmodus, mache viel weniger Stories und habe jetzt eben auch beschlossen, ich muss das Album jetzt nicht aufnehmen. Ich muss jetzt bei der Familie sein. Mhm. Und werde dadurch vielleicht besonders von der Inspiration geküsst immer wieder. Das ist so schön. Ja, und wir freuen uns einfach total, dass wir in diesen Momenten fließen dürfen und uns da gegenseitig inspirieren dürfen.
Yes.
Und entspannen.
Yes.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Schön entspannt.
Schön entspannt. Lebe die Gegenwart, die du dir in der Zukunft wünschst.
In diesem Sinne wünschen wir euch eine erfüllte und glückliche Zeit. Wir hören uns in einer Woche wieder. Und dann werden wir bedichten, was Dieter Lange erzählt hat.
Mhm.
Ob wie's, wir die Connection herstellen konnten.
Genau, ob es oder wie es mit Marianne weitergeht.
Genau.
Wer weiß.
Deckname. Und wie es am Mondsee war. Wir freuen uns sehr.
Habt's ganz gut, Leute.
Alles Liebe.